hereinspaziert, Herr Warnecke. Frohes neues Jahr.
Das wünsche ich Ihnen auch, ja. Herr Flügge. Freut mich. Mensch, ich sehe, Sie haben ein Glas Wasser hier stehen. War wohl kein leichter Start ins neue Jahr für Sie.
Also, Sie werden jetzt nicht sehen können, ob da eine Aspirin aufgelöst ist oder nicht. Sie könnten es erschmecken, wenn Sie wollten.
Nein, aber ich hätte jetzt den Rotwein erwartet, wie üblich.
Ja, also auf die Feier folgt ja der Kater. Wie sieht's bei Ihnen so aus? Noch Euphorie oder schon maue Stimmung?
Ja, ist ja, jetzt geht's ja wieder ans Arbeiten und das Jahr wird ein dickes Brett werden.
Es ist tatsächlich sehr viel zu tun und es hat sich zum Jahreswechsel auch einiges getan. Ich muss jetzt leider gestehen, ich werde demnächst einen Brief bekommen. Ist wahrscheinlich eine Ordnungswidrigkeit. Ich habe meine Grundsteuer nicht, habe das nicht gemacht, obwohl es verlängert wurde.
Ja, noch haben Sie Zeit.
Ich hatte es mir vorgenommen zwischen den Jahren, habe es aber nicht gemacht.
Ja, Sie dürfen noch bis Ende Januar tatsächlich den Bescheid.
Ich dachte 31.12.
Nee, 31.01. Ist die Deadline. Mensch, haben Sie heute schon, also nicht, dass Sie jetzt gleich aufstehen und wegrennen hier und mich allein sitzen lassen, aber also noch haben Sie die Chance.
Noch habe ich die Zeit, okay. Ja, also
aber,
sind
ehrlich,
wir gleich beim Thema, ne?
Es ist ein ordentlicher Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand, deswegen dringende Empfehlung fürs neue Jahr, macht keinen Spaß, aber bringen Sie es hinter sich, nehmen Sie sich die, je nachdem, wie viele Immobilien Sie haben und was für welche das sind, die halbe Stunde bis anderthalb Stunden, die man pro Einheit braucht und legen sie los. Tja, das sind die Folgen des Reichtums. Wenn man so viel hat, muss man so viel arbeiten.
Alles gehört der Bank.
Alles gehört der Bank. Alles. Trotzdem, das ist das Schöne an der Sache, dürfen Sie weiter Steuern bezahlen, ja. Nicht die Bank.
Ja.
Ja, die bekommt dann Rettungsfonds
von
Ihren Steuern.
Weg von meinem persönlichen Problem hin zu den Herausforderungen der gesamten Gesellschaft. Also die Grundsteuer, es geht jetzt so langsam los. Man hört, da gibt's steht eine Klage im Raum von Haus und Grund. Klären Sie uns mal auf über den Stand der Dinge.
Ja, de facto ist es so, dass diejenigen, die schneller waren als Sie, vermutlich der Rest von Deutschland, bereits die ersten Grundsteuerwertbescheide erhalten. Also das ist sozusagen die Zweistufigkeit der Grundsteuer, die wir jetzt erleben. Das heißt, man muss, was Sie noch vor sich haben, zunächst einmal die Daten abgeben und bekommt dann zurück einen Bescheid, der das Objekt, das Grundstück, die Immobilie darauf bewertet. Und erst in einem zweiten Schritt wird dann von der jeweiligen Stadt oder Gemeinde der Hebesatz festgelegt. Das wird vermutlich erst in 2 oder 3 Jahren der Fall sein. Und dann bekommt man nochmal einen Steuerbescheid, wo dann überhaupt erst in Euro und Cent draufsteht, was man an Grundsteuer bezahlen muss. Und jetzt geht es also darum, dass man die Bewertung für das eigene Grundstück bekommt und dass eben jetzt die ersten Grundsteuerwertbescheide bei den Bürgerinnen und Bürgern wieder eintrudeln. Und da sollte man sich unbedingt Zeit nehmen und den in Ruhe angucken und vergleichen mit dem alten Grundsteuerwertbescheid, den man hatte, um gegebenenfalls Einspruch einzulegen.
Also, Herr Warnecke, ich meine, ich habe jetzt mich schon geoutet, ich habe es ja noch nicht gemacht, aber alle anderen, in Anführungsstrichen, die haben sich jetzt schon mal Zeit genommen, den Bescheid überhaupt zu machen. Jetzt kriege ich was zurück, jetzt muss ich nochmal Zeit investieren.
Ja, es ist ernüchternd, das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, ohne Grundsteuer würde es uns allen ein wenig besser gehen, das ist keine Frage.
Aber Herr Warnecke, muss ich denn grundsätzlich Einspruch einlegen oder erstmal prüfen?
Also ich würde immer empfehlen zu prüfen, das liegt daran, wenn der Grundsteuerwertbescheid jetzt einfach mit dem allgemeinen Hinweis angegangen wird, ist verfassungswidrig, wird im Zweifel das passieren, dass die Einspruchstelle des Finanzamts also sagt, nee, interessiert uns nicht, das ist schon alles verfassungskonform und man muss trotzdem bezahlen. Und selbst wenn das Bundesverfassungsgericht irgendwann sagt, das ist eine verfassungswidrige Grundsteuer, passiert dasselbe wie jetzt aktuell auch. Das Grundsteuergesetz ist verfassungswidrig, aber wir alle bezahlen weiter Grundsteuer, weil nämlich das Verfassungsgericht dann immer erklärt, kein Problem, auch auf verfassungswidriger Grundlage darf eine Steuer erhoben werden. Im Zweifel steht das Bundesverfassungsgericht auf der Seite der staatlichen Stellen, damit die eben genug Geld bekommen. So, deswegen abstrakt zu sagen, ich lege jetzt mal Einspruch ein, bringt nichts. Es lohnt sich jetzt für all diejenigen, die ganz konkrete Hinweise haben, dass sie sagen, da ist etwas in meinem Grundsteuerwertbescheid falsch. Das könnte zum Beispiel sein der Bodenrichtwert. Also die Bodenrichtwerte müssen ja, zumindest in den meisten Bundesländern, aus der Bodenrichtwertdatenbank entnommen werden. Ja. Und wenn man der Meinung ist, der Bodenrichtwert, der da für Ihr Grundstück drinsteht, der passt einfach nicht oder der ist vielleicht falsch übernommen im Steuerbescheid, dann legt man Einspruch
an. Gut, das ist natürlich klar. Also wenn es da sozusagen sachliche oder Datenmängel gibt, aber jetzt reden wir mal über das große Ganze. Ist nicht Haus und Grund möglicherweise in Vorbereitung, das große Ganze in Frage zu stellen?
Das sehen wir als unsere Aufgabe, haben wir auch entsprechend angekündigt und wir analysieren gerade bereits schon Musterfälle gemeinsam mit dem Bund der Steuerzahler und wollen uns auf den Weg nach Karlsruhe machen. Denn wir sind davon überzeugt, dass die Grundsteuer in Gestalt des Bundesmodells, die in den meisten Bundesländern so gilt, nicht verfassungskonform ist. Auch unsere Kollegen in Baden-Württemberg sehen das so. Dort gibt es ja eine eigene Grundsteuer. Auch dort prüft man, sucht Fälle und will sich auf den Weg nach Karlsruhe machen. Also wir sind schon dabei, dieses Gesetz einer verfassungsgerichtlichen Überprüfung unterziehen zu lassen. Das entbindet aber leider nicht den Einzelnen zu sagen, ich mache jetzt nichts. Den Bescheid muss man trotzdem prüfen. Okay. Man muss sich auch nicht auf unsere Musterverfahren stützen, aber wir wollen zumindest erreichen, dass das Verfassungsgericht zeitnah diese neue Besteuerung unter die Lupe nimmt.
Okay, das Stichwort Karlsruhe ist gefallen. Also wir hatten ja sehr viele Nachfragen von Hörern. Das ist ein Thema, was sozusagen in der Gemeinschaft Haus und Grund und darüber hinaus bei allen Immobilieneigentümern virulent ist. Stichwort, wiederholt es nochmal, Stichwort Karlsruhe ist gefallen. Mehr dazu demnächst von Haus und Grund und in Ihrer Tagesschau, wenn es dann nach Karlsruhe sozusagen geht.
Ich weiß nicht, was die Tagesschau macht, da habe ich keinen Einfluss. Würde aber mich natürlich freuen, wenn die darüber berichten. Aber ich kann Ihnen garantiert sagen, dass wir unsere Mitglieder in dem Mitgliedermagazin
wie üblich
darüber informieren werden, natürlich.
Zweites aktuelles Thema, Herr Warnecke, die CO2-Abgabe oder Umlage. So, ja. Da geht es ja jetzt auch rund im neuen Jahr.
Richtig.
Und ist auch möglicherweise klagebefangen.
Fangen wir mit der Praxis an. Ja, die Einschränkung der CO2-Bepreisung beginnt oder hat begonnen am 1. Januar, denn ab diesem Zeitpunkt tritt die Regelung in Kraft, dass die CO2-Preise zwischen Mieter und Vermieter anteilig aufzuteilen sind. Bei Gebäuden, wo ein besonders hoher CO2-Ausstoß vorhanden ist, 52 Kilo pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr, da muss der Vermieter 95% des CO2-Preises übernehmen. Das heißt, der Mieter hat nur 5%. Und je weniger CO2 ausgestoßen wird, desto weniger muss der Vermieter dann übernehmen. Und das endet dann in der Stufe, wo die Gebäude weniger als 12 Kilo CO2 pro Quadratmeter und Jahr ausstoßen. Bei diesen Gebäuden sinkt der Vermieteranteil dann auf 0% und der Mieter muss den vollen CO2-Preis übernehmen. So, das gilt tatsächlich seit Januar diesen Jahres, das heißt im 1. Januar. Es wird die meisten Menschen, ob nun Vermieter oder Mieter, erst in dem Moment betreffen, wo wir in 2024 die Heizkostenabrechnung für das Jahr 2023 bekommen. Das heißt, erst in dem Zeitpunkt muss der Mieter sich ja an den Kosten des CO2-Preises beteiligen. Dann haben wir die Heizkostenabrechnung mit der Betriebskostenabrechnung und darin wird dann die Aufschlüsselung vorhanden sein.
Das heißt, die Praxis liegt noch ein bisschen in weiter Ferne, also zumindest jetzt für die Mieter. Ein bisschen weiter. Die Vermieter müssen natürlich demnächst handeln.
Ja und nein. Es gibt natürlich auch Sonderfälle wie Gas-Etagenheizungen. Da, wo also Mieter eigene Verträge unmittelbar mit dem Gasversorger haben, da geht es im Prinzip jetzt los. Und da werden dann auch die Vermieter jetzt schon konfrontiert von den Mietern mit einer Beteiligung an der Kostenumlage beim CO2-Preis. Und was wir natürlich auch sehen werden, ist, dass sich spätestens jetzt jeder Gedanken machen sollte, wie er in Zukunft weiter agiert, was die Verwendung von fossilen Brennstoffen in den vermieteten Objekten angeht.
Und jetzt zur Klage. Also kommen wir nochmal zum Rechtsstreit. Was wird der Haus und Grund auf den Weg bringen?
Ja, wir haben natürlich zur Kenntnis genommen, auch wenn wir das vom Grundsatz her schon falsch halten, dass es eine Beteiligung des Vermieters am CO2-Preis geben muss. Nur mal zum Vergleich, das gibt's ja zum Beispiel auch beim Verkehr. Da würde man ja jetzt auch nicht sagen, wenn ich in meinen Bus einsteige, dann kann ich als Kunde entscheiden, welcher Motor in dem Bus drin ist, ob da ein Diesel drin ist oder ein besonders sparsamer Diesel drin ist. Ich muss trotzdem den CO2-Preis über das Ticket bezahlen. Warum das jetzt beim Wohnen anders sein soll, erschließt sich mir nicht. Aber diese Krücke hat die Ampelkoalition gewünscht, gewollt. Das war im Koalitionsvertrag fix vereinbart. Es ist Gesetz geworden. Aber wie das Ganze dann jetzt auch noch umgesetzt worden ist, das halten wir verfassungsrechtlich bedenklich. Denn der kommunikative Ansatz des Gesetzes lautet ja, wir wollen die Gebäude, so wie eben dargestellt, die einen hohen CO2-Ausstoß haben, da wollen wir einen Anreiz setzen, für Vermieter jetzt was zu tun, auch wenn ich noch nie gehört habe, dass eine zusätzliche finanzielle Belastung ein Anreiz ist. Also das ist schon ein bisschen zynisch. Aber dann hätte man ja immerhin noch den Ansatz im Gebäude, weil man sagt, das Gebäude ist schlecht. Das Gesetz aber knüpft nicht an den Zustand des Gebäudes an, sondern danach, wie viel der Mieter im vergangenen Jahr an fossilen Brennstoff verbraucht hat. Also um das ganz platt zu sagen, bei einem modernen Gebäude ist zum Beispiel der Warmwasseranteil an den Heiz- und Warmwasserkosten Minimum 50%, eher noch mehr. Mhm. Das heißt, für die Einschätzung, ob der Vermieter viel oder wenig bezahlen muss und der Mieter viel oder wenig bezahlen muss, ist die Länge des Warmduschens des Mieters abhängig. Und das, bitteschön, kann nicht Maßstab für eine Kostenverteilung sein. Das ist irgendwie Bananenrepublik. Und deswegen glauben wir, dass dieses Gesetz auch nach Karlsruhe muss und wir werden es auch dahin bringen.
Herr Warnecke, ich fasse mal zusammen. Ich meine, wir lesen jeden Tag auch in der Zeitung von den sogenannten multiplen Krisen in der Welt. Ja, wir berichten ja auch regelmäßig aus den von den Themen, von den Herausforderungen für Vermieter hier. Die Lage ist alles andere als entspannt und schön. Was ist denn Ihr Ausblick für dieses Jahr? Gibt es da auch irgendwie Aspekte, die die Sie auf die Sie sich freuen?
Das gibt natürlich eine zahlreiche Aspekte, auf die ich mich freue. Verbandlicher Art ist das überhaupt kein Problem. Ich glaube, wir haben ein paar tolle Veranstaltungen in diesem Jahr und
aber ich meine,
da freue ich mich drauf.
Ja.
Aber ich sag mal, die Politik der Ampelregierung hat bis jetzt wenig Anlass zur Freude gegeben. Ich sehe vor allen Dingen mit einer gewissen Sorge, dass viele Dinge nicht vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine gedacht werden, sondern das ist so ein Weiter-so ist nach dem Motto, wir haben einen Koalitionsvertrag, da sind Sachen beschlossen worden und die bauen wir jetzt um. Das war aber zu einer völlig anderen Zeit, als wir nicht 10% Inflation hatten, als wir keinen Krieg in der Ukraine hatten, als wir noch eine funktionierende Versorgung mit Energie hatten. Und das hat sich ja alles ganz dramatisch geändert. Und jetzt zu sagen, aber wir haben einen Koalitionsvertrag gemacht und wir machen einfach weiter so, das irritiert mich schon sehr. Und bei den Dingen, die Ampel zuletzt auf den Weg gebracht hat, die Bezug nehmen zu dieser Krise. Da war es ja ein einziges chaotisches Hin und Her. Also wenn wir uns nur an das Thema, was soll Gas jetzt kosten, erinnern. Wir waren kurz davor, unsere Mitglieder darüber zu informieren, wie sie jetzt mit der Gasumlage umgehen sollen.
Ja.
Und dann sagt Habeck zwei Tage, bevor die Gasumlage in Kraft treten soll, wohlgemerkt. Also nicht bevor irgendwie ein Gesetz auf den Weg kommt, sondern bevor sie in Kraft treten soll und für die Bürger gelten soll. Und wir brauchen keine Gasumlage, wir brauchen einen Gaspreisdeckel. Das ist ja jetzt keine strukturierte, geplante oder vorausschauende Politik. Und dieses Trümmerfeld wird uns sicherlich das ganze Jahr 23 beschäftigen.
Ja, was uns jetzt erstmal zumindest noch mal ein bisschen beschäftigt, ist, solange die Heizperiode noch andauert. Und wir wissen ja, der Januar ist ja meist sogar noch der kältere Teil vom Winter als der Dezember. Ja, ist
da kann ich Ihnen mal weiterhelfen. Ich weiß, Berliner Schulbildung, der der Winter beginnt bekanntlich am 21. Dezember. Das heißt, der Dezember ist eigentlich kein Teil des Winters, Herr Flügel, nicht? Also
ja, wollen Sie jetzt einen kleinen Aufkleber in ihr Heftchen haben dafür, oder?
Nein, nein, sie lernen ja von mir. Ja. Also das ist noch nicht so, dass die Schüler hier das Heftchen, aber ich wollte ihn einfach, wenn sie in Zukunft mit ihren Kindern reden, dass es dann nicht so unangenehm auffällt. Vielleicht wissen die das ja.
Nicht so unangenehm auffällt wie sonst, oder?
Ja, ja. Ja gut, also ich habe sie noch nicht interagieren sehen, aber vielleicht, ich glaube, die sind ja noch so jung, die denken ja immer noch, der Flügel, mein Papa, das ist ein ganz großer.
Ja,
also
vor allen Dingen reden die von mir als den Flügel, ja.
Der Flügel, ja, okay.
Genau, wie ihre Kinder auch von dem Warnecke reden, ne?
Ja, das kann gut
sein.
Oder
reden die von dem Präsidenten?
Nein. Das
von Papa-Präsident. Ja. Doppel-P. So, Doppel-P.
Also, Doppel-P. So, jetzt sind sie völlig off-track jetzt an dieser Stelle.
Jetzt, ne? Ich breche jetzt mit dem Thema. Thema Schimmel hat mit Ihnen jetzt persönlich nichts zu tun, es sei denn, Sie haben es zu Hause.
Nein, also ich finde mit dem Thema, da widerspreche ich Ihnen jetzt auch mal, da können wir noch nicht so richtig brechen, weil ich glaube, der Gaspreisdeckel und welche Konsequenzen das hat, das wird für die meisten Bürgerinnen und Bürger, also ich lerne jeden Tag neu dazu, wie das Ganze funktioniert. Und auch das ist nochmal eine ganz wichtige Sache, weil der Gaspreisdeckel greift erst ab dem 1. März, dann aber rückwirkend zum 1. Januar, aber Achtung, nur für 80% des Vorjahresgasverbrauchs. Das bedeutet jetzt, selbst wenn es richtig kalt wird, gibt es keinen Zuschlag, dass man sich über diesen Winter tatsächlich reduzieren muss und darauf achten muss, dass man nur 80% des Gasverbrauchs hat, verglichen mit dem Vorjahr, denn sonst hat man nicht die Deckelung von 12 Cent. Die trifft nur für diese 80% sein. Und wir wissen aus der Mitgliedschaft, dass viele unserer Mitglieder inzwischen Gaspreise von 30, 40, 50, in Teilen sogar hoch bis zu 60 Cent haben. Und deswegen wird das Einsparen also wirklich eine finanziell elementare Sache. Und das ist auch ganz wichtig, wir stellen fest, dass ganz viele Gasversorger in den letzten Monaten gesagt haben, wir erhöhen den Preis jetzt auf 50 oder 55 Cent. Abgerechnet werden darf rückwirkend für den Januar aber nur 12 Cent, weil da der Deckel ist. Aber die Abschläge werden alle auf 50 oder 55 Cent hochgejagt. Und jetzt geht es also für jeden darum zu sagen, Moment, wir bezahlen auch im Januar, Februar später nur 12 Cent. Jetzt Kontakt aufnehmen mit dem Gasversorger, dem darauf hinweisen, dass die Berechnung auf Basis von 12 Cent bitteschön zu erfolgen hat. Vielleicht ein paar Cent mehr, weil man ja, wenn man jenseits der 80% verbraucht, mehr bezahlen muss. Aber sonst bezahlt man sich dumm und dämlich und gibt den Gasversorger einen Kredit, und das muss absolut nicht sein.
Und jetzt für zweiter Versuch, wenn man dann quasi einspart, ja, ist die Frage, wie viel spart man ein, und spart man nicht so viel ein, dass es eben zu, der Winter ist sozusagen im Januar alles andere als hinter sich gelassen, wie ich jetzt gelernt habe. Der Winter hat erst begonnen quasi.
Mensch, jawohl. Jetzt kriegen Sie doch so ein kleines Klebi in Ihr Heftchen.
Ja? Ja, ja. Danke, Herr Präsident.
Sehr, sehr gerne.
Also, Thema Schimmel.
Ja, das ist nämlich das große Folgeproblem. Auch das schlägt bei uns in der Beratung auf, wenn die Räumlichkeiten jetzt nicht ausreichend beheizt sind, nicht beheizt sind und dann auch noch regelmäßig auf das Lüften verzichtet wird, hat man einen hohen Feuchtigkeitsanteil. Und dann wird es überall an den Stellen, wo Kältebrücken sind, so heißt das, wo es also am Mauerwerk oder am Fenster kalt ist, zu Kondenswasser und später dann zu Schimmel kommen. Deswegen rausfinden, wo die kaltesten Stellen in den Räumlichkeiten sind, achten, ob sich dort Kondenswasser niederschlägt, und wenn ja, frühzeitig anfangen mit mehr Lüften und vor allen Dingen mit mehr Heizen. Es ist leider unvermeidlich. Das eine ist es, ein bisschen Geld mehr fürs Heizen zu bezahlen.
Es ist ein wahrer Spagat.
Genau, aber es gefährdet ansonsten die Gesundheit. Also man muss tatsächlich viel, viel bewusster mit dem Thema Heizen umgehen, als es in den vergangenen Jahren der Fall war.
Wie warm ist bei Ihnen zu Hause?
Relativ kühl. Wir hatten durchaus schon Beschwerden, auch weit davor, dass es bei uns immer so kalt sei, wenn Gäste zu Besuch kommen. Aber
Beschwerden von Ihrer Frau, oder?
Nein.
Ach so, von den Gästen.
Also meine Frau macht das genauso wie ich. Also wir haben schon jetzt Werte, wo Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur,
stolz wäre, der hätte einen Kleber reingemacht.
Ja, ich werde ihn nochmal fragen. Ja, vielleicht kriege ich auch einen Klebi von ihm, dann hätte ich auch einen.
Also Ich habe ja auch das stark reduziert mit den, mit dem sozusagen. Ich habe ja, hab Ihnen ja erzählt, ich habe ja diese smarten Thermostate. Kann jetzt quasi von, was ich auch gerade gemacht habe, von meinem Telefon hier regulieren, was da zu Hause so abgeht, heizungsmäßig. Und habe da ja natürlich dann auch programmiert, ja, wenn das Haus verlassen wird, dann gibt's irgendwie die und die Einstellung. Und meine Frau hat mir gesagt, es ist alles zu kalt bei uns zu Hause. Also wir, es ist in der Regel, und ich fand das eigentlich ganz wunderbar, sind es bei uns um die 23 Grad.
23 ja. Grad. Herr Flügge, ich und muss
die Heizung
jetzt
ist nicht ganz auf 23, ehrlich. Ja, die Heizung ist nicht auf 23 Grad gedreht.
Also ich würde mal sagen, es wird jetzt Zeit, dass Sie sich doch mal einen Pullover zulegen oder Ihrer Frau irgendwie mal einen netten Pullover schenken. Also 23 Grad ist in der Tat, also nur mal das Einsparpotenzial. Ja. Also ich denke mal, 20 Grad ist ja auch nicht unangenehm. Sie würden tatsächlich über 20% Einsparung haben, wenn Sie nur
Aber passen
auf
Sie mal
20
auf.
Grad
Es sind ja nicht bei uns 23 Grad eingestellt bei den Thermostaten, sondern es sind die, wie nennt, also die Thermometer an den Thermostaten, die das anzeigen, weil durch die tatsächliche Raumwärme ist einfach höher bei uns, ja. Das ist wegen unseres warmen Miteinanders, wie Sie wahrscheinlich schon erraten haben.
Ich weiß schon, nein, das so, also. Lasse ich jetzt hier, ich schweige einfach.
Was ich Ihnen aber vorlesen wollte, meiner Frau ist es einfach grundsätzlich bei uns zu kalt. So, und Sie können sich vorstellen, es hat nicht nur zu warmen Austausch zwischen uns sozusagen geführt, sondern sie schickte mir dann jetzt vergangene Woche ein Artikel aus der Zeit, in dem drin stand, es gibt da so eine ISO-Norm, ja, wie Räume quasi als behaglich gelten und. Und Forscher der Universität Maastricht halten quasi die 21 Grad inzwischen für zu frisch. Sie berücksichtigten Frauen in ihren Untersuchungen, also in neun Untersuchungen, und kamen auf die ideale Innentemperatur von 24 Grad. So. Also, bisher wurden in der ISO-Norm, ja, in der Grundlage für die ISO-Norm, wurden nur Untersuchungen gemacht, wo angeblich keine Frauen teilgenommen haben. Deswegen, Herr Warnecke.
Da fällt mir jetzt auch nicht viel zu ein, da die Frauen die Mehrheit der Menschen stellt. Ist es eine interessante Untersuchung, was jetzt als warm oder nicht warm empfunden wird, wenn man ja, da
die
nur
Probanden
nur
waren
Männer
in diesen
nimmt,
alten Berechnungen waren alle nur männlich und deswegen hat man jetzt herausgefunden.
Das ist absurd. Also ist kaum vorstellbar, dass dem so ist. Aber ich glaube, es ist eine Gewöhnungssache. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, man muss von heute auf morgen von 24 auf 18 Grad runtergehen, aber wenn man sich so Stück für Stück daran tastet, dann geht das Ganze auch. Also, und ich bin immer erstaunt, dass ich Menschen sehe, die also zu Hause im T-Shirt jetzt bei niedrigen Temperaturen rumlaufen.
Davon reden wir nicht.
Und das Verhalten sollte man ein Stück weit überdenken und dann klappt das auch. Oder einfach mal ein bisschen bewegen, Herr Flügge.
Ja, ich muss Ihnen gestehen, ich traue mich nicht, meiner Frau zu sagen, es ist Gewöhnungssache. Ich würde Sie bitten, dass Sie das übernehmen.
Oh je. die bekommt ja gleich nach Hause hier. Wenn ich jetzt hier doch noch ein Glas Wein bekomme, dann will ich das auch gerne übernehmen.
Können Sie meiner Frau sagen,
ja,
haben Sie sich mal nicht so, das ist doch Gewöhnungssache.
Ja, sie ist ja nur mit einem Berliner verheiratet, ihre Frau. Insofern ist sie ja wenig Charme gewöhnt. Insofern kriege ich das dann, glaube ich, ganz gut rüber.
Von der Begegnung möchte ich gerne ein Video machen.
Das ist in Ordnung. Solange Sie es nicht veröffentlichen, kann ich damit leben.
Herr Warnecke, vielleicht können wir doch noch ein bisschen optimistisch auf das Jahr 2023 blicken. Und der Tenor heute, der ist jetzt erstmal nicht so positiv, aber sobald wahrscheinlich die Temperaturen steigen, umso mehr werden wir uns auch etwas euphorischer in dem Podcast zeigen. Ich freue mich auf viele neue Episoden in diesem Jahr. Es ging jetzt zwischen uns doch ganz harmonisch erstmal schon ab. Das ist doch noch eine schöne Ausgangsposition. Ja. Und ich freue mich eigentlich auf dieses Jahr, Herr Warnecke.
Freue ich mich auch drauf, insbesondere auf den charmanten Austausch bei ein bisschen Rotwein. Es macht mir immer Spaß. Kann ich nicht anders sein, Herr Flügge.
Das geht mir auch so. Liebe Hörer, Sie hören uns in ungewohnter Harmonie. Wir hoffen, alles bleibt so. Auf Wiederhören.
Tschüss.